Also 100 Hektar ist ja eigentlich, so viel habt ihr, glaube ich, in Hamburg so mittlerweile fast, oder?
Ein freundliches Hallöle.
Guten Tag aus Dresden.
Wir müssen irgendwie an die, da habe ich das, wir sagen es dann dauernd, ne? Wir müssen an diesen Begrüßungsszenarien arbeiten. Also entweder so ein Klassiker, den man da irgendwie immer erwartet. Aber wir haben das im Blick.
Du langweilst. Also wirklich, das haben wir ja wieder, jedes Mal, ja genau, das Einzige, was wir am Anfang sagen können, ist, dann sollten wir es vielleicht mal im Off irgendwie besprechen, aber da keinen mit reinziehen.
Ja, das tut mir jetzt leid, lieber Zuhörer, dass ihr da jedes Mal wieder den gleichen Bums ertragen
müsst. Unsere Zuhörer haben uns wirklich ein Riesending voraus.
Oha, sie können ausfahren.
Die wissen, ja das auch, die wissen beim Anhören schon, was wir gerne wissen würden. Und zwar ist morgen, damit weiß man auch, wann wir aufzeichnen, die offizielle Deutschlandverleihung des Michelin.
Ach so, meinst du das jetzt? Also habe ich erst von hinten durch die Brust ins Auge, jetzt habe ich es begriffen. Okay,
genau.
Also
wenn es ausgestrahlt läuft, dann ist das schon. Dann wissen wir, wer irgendwie 2 Sterne, 3 Sterne, 1 Stern oder sonstiges hat. Da ist dann immer für mich die Frage, wenn man so in dieser Blase drinsteckt, was ich ja viele, viele Jahre war, da ist das ja so für dich das heilige Datum. Also es gibt ja nichts, was irgendwie über dieses Datum, da arbeitest du das ganze Jahr drauf hin.
Du teilweise eben lächeln. Auch mit also ich stehe hier grinsend bei mir vor dem Mikrofon.
Das kann ich mir vorstellen. Und da dann die Frage, interessiert dich das?
Ich habe ja in meiner Zeit bei Bresant mehrfach über Michelin-Verleihungen berichtet. Seziert auch die Komplettausgabe der in Deutschland erschienenen Michelin-Führer irgendwie mein Büro. Aber füllt auch nur einen Regalplatz. Also als ich das erste Mal gemacht habe, irgendwie war ich selber so ein bisschen mit aufgeregt irgendwie.
Ja.
Weil die Veranstaltung ist ja groß, es ist ja nett, es gibt gutes Essen, die Leute sind ernsthaft überrascht, viel Prominenz, großer Bahnhof, so unterhaltsam. Da bin ich ein bisschen tiefer rein, habe dann immer so eben Porträts gemacht über Leute, die einen kriegen. Ich erinnere mich mal, wer war dann das? Ach, Kevin Fehling habe ich gemacht, der dann den einen Laden verließ mit 3 Sternen und dann 2 Monate später den nächsten, also das Table hier in Hamburg aufmachte, wieder mit 3 Sternen. Das war was Besonderes. Und dann ging mir irgendwann so diese Aufregung ab, weil ich es eigentlich dann doch nicht so weit
teile.
Weil der Stern erstmal nichts daran ändert, ob das ein cooler Laden ist. Finde ich. Also ob ein cooler Laden insofern, also es ist ja nicht mehr so wie vor, weiß nicht, 50 Jahren, dass Michelin-Stern oder diese Art von Qualifikation, Prämierung oder auch Clusterung, wie immer man das sehen will, jetzt mit so ein ganz klares Erwartungsbild auch an die Küche, sondern verspricht. So, es geht ja erstmal darum, ist das inzwischen mehr, ist das halt was, ist das ein cooler Laden? Und der coole Laden kann entweder ein Wahnsinnskonzept sein oder eben super oldschool. Also weiß ja selber. Also kann alles sehr, sehr unterschiedlich sein. Das heißt jetzt nicht nur, weil es da 2 Sterne gibt, dass ich da meine klassische Foie Gras schnitte und mein Kalbsbrie à la Schnickidi und weiß der Kuckuck was bekomme. Also dass ich dieses ganz klare Erwartungsbild habe. Ein Restaurant mit einem Stern, da kann sonst was sein. Inzwischen, glaube ich. Und ich habe auch erfahren, dass ich ich weiß nicht, also diese Aufregung oder das Besondere an dem Stern hat sich mir ab einem bestimmten Punkt dann nicht mehr erschlossen, weil es auch so viele andere Dinge gibt, ne? Sei es jetzt Gourmillot oder sei es...
Na, ich finde schon, dass der Michelin eine gewisse... Ja, die speist sich ja letztlich aus Michelin heraus, aber dass der Michelin es geschafft hat, über eine so unfassbar lange Zeit dieses Alleinstellungsmerkmal aufrecht zu erhalten. Also Gourmillot geht ja jetzt so auf und ab und verändert das Konzept und Michelin hat mehr oder weniger mit teilweise Aufweichungen, die oftmals auch der Zeit geschuldet sind, zeitgemäß sind und somit wohlwollend betrachtet werden, dann trotz allem eine gewisse Kontinuität, Seriösität und das behalten, also was ist. Das, was ich halt schade finde, ist, dass es manchmal so ein bisschen inflationär wurde oder man das Gefühl hatte, also dass es fast zu viele Sternrestaurants gibt und es natürlich immer noch schwer ist, einen Stern zu bekommen. Aber es früher hatte ich das Gefühl, ungleich schwerer war. Es kann natürlich auch mit der Durchschnittsqualität der einzelnen Locations, der einzelnen Restaurants zu tun haben, dass alles sich ein wenig entwickelt hat. Und ich finde die Unterschiedlichkeit in vielerlei Restaurants, also in den verschiedenen Ebenen, ist nicht mehr so krass gegeben, wie ich das Gefühl hatte, es vor 30 Jahren war. Also es ist ein Ein-Stern- und Drei-Sterne-Restaurant, manchmal sich nicht mehr so extrem krass unterscheiden.
Ja gut, es sind ja auch viele verrückte Sachen dazugekommen. Ne? War das nicht irgendwie was ganz Besonderes, als irgendwie so ein Imbiss in Bangkok, weiß ich nicht, irgendwo Bangkok einen Stern bekommen hat? Ne? Da ist man ja auch wirklich abgewichen. Jetzt kommen auch die ganzen, der Balkan kommt jetzt dazu, ne, wenn ich mich richtig informiert habe, und Österreich und so.
Österreich fand ich wirklich sehr, das habe ich mich gefragt, warum Österreich niemals auf dem Tablet war. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein unfassbarer Kostenfaktor. Also da ist dann die Frage, wer bezahlt sowas? Das ist so eine, klar haben die ein Marketingbudget und wahrscheinlich ist Gummi in der Grundproduktion nicht so teuer wie der Verkauf dann letztlich, aber die Kiste kostet ja richtig Kohle, wenn die jeden Tag dann irgendwie 1, 2, 3 Sterne essen gehen und darunter und darüber und das mehrmals. Also es ist schon eine Hausnummer.
Also zumal ich glaube, die Reisekosten sind halt auch brutal. Ne? Du musst doch, wie ist das nochmal? Also bei 3 Sternen müssen das irgendwie von 3 unterschiedlichen Kontinenten oder irgendwie sowas, die jeweils verkostet haben?
Weiß ich nicht. Ich weiß
doch, das wurde nur, dass mir genau erklärt. Also es müssen dann, die dürfen nicht aus dem gleichen Land sein, das muss ein anderes Land sein, dann.
Land, nicht Kontinent, das, genau.
Also, ne? Also das, da haben sie sich schon. Da legen sie sehr wahnsinnig viel Wert drauf und ich glaube, deshalb ist es natürlich als Konzept auch natürlich bei allen Restaurants oder Restaurants im Allgemeinen schon das beliebteste oder die größte Adelung, weil die, ich glaube, schon sehr, 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 sehr unabhängig versuchen, da zu bewerten, haben halt eine riesen Maschinerie dahinter stecken.
Ich finde es interessant.
Leiden da auch alle drunter, wenn ich das noch sagen darf, dass natürlich von wegen Bewerten und sowas, du natürlich diese ganzen Halbseiten, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber da hast natürlich sehr, sehr viele Leute, die sich berufen fühlen, irgendwie zum Restauranttester zu avancieren und dann irgendeinen, weiß ich nicht, einen Blog aufmachen oder irgendwie Internetstar sind oder irgendwas ganz Aufregendes.
Ja, auch manchmal in den Tageszeitungen dann halt Restauranttests, die teilweise völlig unqualifiziert sind oder auch im Fernsehen, wenn du dir manchmal die Sachen anguckst, die dann dort eben ausgestrahlt werden und wo dann auch viele
dran glauben. Gibt es noch ein Restaurant-Testformat im Fernsehen?
Ich weiß es nicht, aber es gab welche in den dritten Programmen vor einigen Jahren und viele waren nicht so seriös wie das, was du mal angedacht hast. Du hast ja auch
Moment, eine Zeit lang ich habe ja mit dem Daniel Fischer aus Dresden, mit dem habe ich ja Restaurants getestet.
Sag ich ja, das war noch seriös, weil du auch einen Koch mit dabei hattest, was ja auch mal so eine Grundvoraussetzung letztlich bei Michelin war, dass die eine Ausbildung zum Koch haben und somit die Küche verstehen. Kleine Randnotiz, was ich immer sehr interessant fand, dass bei Michelin eigentlich immer nur die Küche bewertet wurde. Also der Stern lief zu, laut deren Aussage, 100% auf die Küche, was mich natürlich als Kellner und Sommelier maßlos geärgert hat, weil ich der ganz klaren Überzeugung bin, wenn du einen Teller hinstellst und dem mit beiläufigen Wörtern sagst, frisst du Sau, dann wird es nicht mehr schmecken. Und dann findet er es auch nicht mehr gut. Also von dem her hat der Service schon eine gewisse Anteil und es wurde niemals dotiert. Aber dabei, um den Bogen zurückzuspannen, bei eurem Format, was ihr damals im MDR hattet, gibt es das eigentlich noch auf YouTube? Da fand ich es interessant, dass ihr einen Koch dabei hatten, einen Koch und einen Entertainer.
Ja, also das, ja, dadurch, es war ja wirklich verrückt. Ich meine, das war wirklich im dritten Programm irgendwie jetzt auch nicht weiter aufregend. Und wir haben dann tatsächlich, wir haben das ja so gemacht, dass wir so eine Basisauswahl hatten. Ich meine, keine Ahnung. Wir haben dann gesagt, okay, wir testen Ausflugsgaststätten. Dann haben wir so 50 rausgesucht, die angeschrieben. Also 10 haben wir dann getestet. Für mich war gar keine Zeit. Also wir haben da so 2 Wochenserien draus gemacht. Also jeden Tag eine, ne, weil Arbeitswoche, 5 Tage und so weiter. Und haben gesagt, okay, es kann sein, dass wir also in dem und dem Zeitraum, dass jemand zum Testen vorbeikommt.
Aber warum habt ihr die angeschrieben? Damit ist ja der große Effekt dann letztlich vorüber, was er Michelin hat.
Das stimmt. Das waren auch am Anfang meine Bedenken. Das hat aber mit Bildrechten zu tun. Also du kannst, oder Persönlichkeitsrechten, du kannst halt nicht in so eine Bude rein mit einer laufenden Kamera und dann so losfilmen. Das funktioniert nicht. Es haben auch tatsächlich Leute dann geschrieben, nee, sie möchten es nicht. Was ich gar nicht verstanden habe. Und dann ganz am Anfang habe ich gesagt, ja, aber Mensch, verfälschen wir denn nicht den Test, wenn wir da eben, also wir kommen ja nicht geheim rein, sondern wir kommen da ja wirklich mit dem Daniel Fischer, der nun auch an die 1000 Köche ausgebildet hat in seinem Leben und eben meiner Person mit einer Kamera. Wir kommen ja da, und dann sieht man ja, dass wir testen. Geben die sich dann nicht besonders Mühe? Und Daniel sagt so, nee, was sie nicht können, können die nicht.
Ja.
Und wir haben wirklich alles erlebt. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe original eine Suppe mit einer Fliege drin gekriegt. Also das ist... Also es ist alles passiert und das hätte ich niemals gedacht. Und es war dann wirklich so, wir sind dann rein, es war, wer war denn das? Irgendwo im Thüringischen, so ein Klosding irgendwie. Und so ein singender Koch war das, jetzt erinnere ich mich.
Ach schön.
Das ist ja singender. Anyway, und wir sind dann in die Küche, haben uns das angeguckt. Dann hing wirklich hinter der Tür in der Küche, hing das Konterfei von dem Daniel. Achtung, wenn der kommt, das ist ein Tester.
Dann bitte nicht singen.
Dann, ja, da nicht singen. Nee, ja. Wenn du nichts wirst, wirst du wird. War das nicht so. Also das war eine lustige Zeit und war tatsächlich, glaube ich, relativ nah dran an der Realität. Die haben wirklich, klar, gegeben die sich Mühe, aber man sieht natürlich trotzdem sauber, nicht sauber, wie ist das alles so und so. Ja.
Ist dann immer so die Frage, ist sowas noch zeitgemäß? Ich glaube, viele, viele Dinge kann man überdenken. Ich halte gerade sowas wie Kritik, wie Tests nach wie vor für zeitgemäß, wenn halt eben auch ein entsprechendes dann auch Finanzierungskonzept dahinter steht, dass es eben glaubwürdig ist. Und das ist, glaube ich, das Große und Schwere. Ich fand einen Gedanken vom Gerhard Retter sehr interessant, dass der ein Restaurant im Sinn hat, in dem es keinen Service mehr gibt. Also wo du mehr oder weniger alles nahezu fast alleine machst, sprich dir deine Gerichte holst, dir von der Bar selber deine Getränke holst, ob sich sowas durchsetzt, ob sowas eben auch zeitgemäß ist und ob sowas dann auch vom zum Beispiel Michelin dann bewertet wird, dass er dem zum Beispiel 1, 2, 3 Sterne geben würde, wo kein Service ist. Oder ob das dann so, also wenn ich jetzt mit meiner Frau dann irgendwo essen gehe, dann möchte ich schon, dass mir jemand den Teller bringt. Also ich will mir den Kram nicht selber holen und mich da irgendwie mit dem Koch unterhalten. Manche mögen das, manche finden das cool und verbringen dann wahrscheinlich einen Großteil ihrer Zeit. Deswegen gibt es ja diese Chef's Tables auch, aber interessant. Also
ich glaube, dass das als Konzept kann das funktionieren. Es gibt Leute, denen ist das völlig Bums. Also die wollen da was essen und dann ist gut. Aber für mich ist das wirklich so, dass der Restaurantbesuch wird erst dann, der entwickelt sich also nicht zum reinen, ich habe Hunger und gehe essen, sondern es ist, wird ein Event, wenn da wirklich auch was passiert. Ich finde auch diese ganzen Oldschool-Geschichten, so Crêpes Suzette, ich möchte Dinge auch
mega
Platz gemacht haben. Ich habe da Bock drauf. Also,
ja.
Oder dass mir das Steak ordentlich geschnitten wird am Tisch oder dass mir die Ente.
Rueneser Ente.
Dass sie am Tisch gemacht wird. Ja. Also das, sowas finde ich alles ganz toll und ist oldschoolig, aber ich mag das. Und ich glaube, das hat alles so seine Berechtigung. Wenn einer sagt, ich brauche das nicht, ich hole mir da mein Schnitzel aus der Fritte selber und das Bierchen kann ich mir hier auch selber zapfen und dann ist gut. Aber für das Gesamterlebnis essen gehen und sich verwöhnen lassen, finde ich das schon ganz gut.
Ich kenne keinen, wenn da
einer mitmacht. Also auch das, auch Wein. Also ich will ja auch dann, will ja mit irgendjemandem in Dialog treten. Klar kann ich das irgendwie auch alles selber, aber es ist doch viel charmanter, wenn man da so einen Gegenspieler hat, der sagt, Mensch, guck mal hier, da können wir das und dies und jenes und wir haben noch das. Und dann will ich mich auch nicht, wenn ich mich dann eben meinen Abend genießen will, mit meiner Frau irgendwie mich unterhalten möchte, so weiß ich jetzt nicht die ganze Zeit selber irgendwie den Wein dekantieren oder durchs Restaurant toben und irgendwie nach einem Dekanter suchen und einem Öffner und den richtigen Gläsern, das kann ruhig jemand machen.
Also das ist ja dafür. Also das ist schon alles durchdacht und es würde sich natürlich auch geldwert irgendwo widerspiegeln, dass du da keinen hast, der dir das Glas von A nach B bringt oder das Glas ist vielleicht schon da, aber der die Flasche einfach öffnet und kannst sie selber nachschenken. Von dem her vielleicht ist es ein sehr spannend durchdachtes Konzept und ich freue mich darauf. Manche Sachen muss man vielleicht irgendwie auch neu denken. Mich interessiert auch, ob es noch einen Laden gibt, der gerade noch am Tisch arbeitet. Also Steierecken Wien, da habe ich es erlebt, dass sie halt einen Brotwagen haben, dass sie noch die Butter richtig abschneiden. Ich habe es damals bei Ducasse Monaco auch erlebt, aber so richtig am Tisch arbeiten. Ich meine, es gibt ein Restaurant in Chemnitz, witzigerweise, in der Nähe der Oper, wo die noch Crêpes Suzette etc. haben. Sonst wüsste ich keins. Falls jemand da irgendwie das erlebt oder das hat, dann bitte total gerne eine Nachricht. Würde ich mich sehr drüber freuen und würde auch Lars direkt dazu zum Entenessen also einladen. Ein paar
Läden, wo am Tisch, ja, also zumindest war das mal so.
Welcher?
Zum Beispiel im Kastenmeiers, im Campi, da.
Ja.
Da gab es, ja, da wird auch so die
ja, aber eine Seezunge irgendwie von der Grete zu holen, das finde ich Quatsch. So. Das sowas, das,
ja, das macht so für mich keinen Sinn. Und du warst auch neulich im Tantris, das heißt neulich, aber irgendwie unlängst. Da habt ihr doch auch das Kalbsbrührumor, wird das nicht dann am Tisch zerteilt?
Stimmt. Ja, aber das Schneiden kann ich selber. Das ist keine Schneiden, Arbeit am Tisch. Okay. Weißt du, das kriege ich mit einem guten Messer auch noch hin. Es geht richtig um diese Fingerfertigkeit. Keine Ahnung.
Also auf Instagram sehe ich das schon irgendwie mal so. Das sind aber alles französische Läden, wo dann auch die Karkasse noch ausgepresst wird und für die Soße, also dass die Soße am Tisch gemacht wird quasi. Hm. Ja, aber ja, hast du recht.
Nee, also vielleicht ist dieser Schritt zurück wieder ein Schritt nach vorne. Bei manchen Schritten nach vorne tue ich mich richtig schwer. Also jetzt zum Beispiel habe ich auf der Prowein gesehen, das wollte ich dir unbedingt erzählen und mir deine Meinung dazu einholen, dass es mittlerweile Weine, und bitte erschrick nicht, in Aluflaschen gibt. Es gibt ein kalifornisches Weingut, und das ist natürlich sehr, sehr spannend, 90 Gramm leichte Flaschen produziert, die auch keinen Aufkleber mehr brauchen, also wo man relativ viel eigentlich pro Umwelt tut. Auf der einen Seite natürlich zeitgemäß, weil 90% aller Weine innerhalb des ersten Jahres getrunken werden, die produziert werden. Von dem her gibt es da keinen Lagerungsansatz. Ich denke, dass die sich zum Thema Lagerung auch Gedanken gemacht haben. Aber eigentlich damit tue ich mich ein bisschen schwer. Findest du es cool, Weine in Alu? Boxen, Flaschen, die natürlich schwarz sind, dunkel, lichtgeschützt, von dem her wird es Sinn machen, aber...
Ich habe Aluminium, ja. Wie ist denn das dann mit der Interaktion mit Säure?
Ist eben auch mein Gedanke. Das konnte nicht näher erklärt werden oder wurde auch nicht wirklich intensiv beschrieben, auch in verschiedenen Artikeln, die ich mir im Nachhinein dazu rausgesucht habe. Wurde zwar ganz, ganz klar proklamiert, es gibt keine Interaktion mit dem Wein, mit der Säure, es gibt keine wesentliche Veränderung, keine Geschmacksabfärbung etc. Die Flasche ist mehrfach verwendbar.
Und, also ich fände jetzt so ein, also wo ich jetzt sofort sagen muss, es gibt es ja schon ganz so fancy große Edelstahlflaschen. Also alle, die ganze Welt rennt ja mit einer Edelstahlflasche durch die Gegend und transportiert sein Wasser. da habe ich öfter schon mal gedacht, wenn man hier einfach einen fetzigen Verschluss hat, glaube ich, dass das für diesen, also den schnell getrunkenen Wein, ist das doch eigentlich eine coole Sache. Also das Edelstahl ist ja auch erprobt, also der Wein ist ja in dem Edelstahltank. Wenn das gereinigt ist vernünftig, ich habe so eine Art Pfandsystem und das sind meine eigenen Flaschen, wäre ich da sofort dabei.
Also, wobei ich mich persönlich mit den Edelstahlflaschen total schwer tue, weil ich finde, das Wasser schmeckt ganz anders da raus. Also ich finde schon, dass da irgendeine Art von Abfärbung, auch wenn man es ordentlich ausgewaschen hat, also es wäre wahrscheinlich deine Anmerkung.
Kommt ja, dieses die Metallische, ich glaube gar nicht, dass das der Geschmack ist, ich glaube, das ist der Geruch.
Also, kann auch sein.
Da habe ich also auch schon mal drüber nachgedacht und es gibt nämlich jetzt auch so Geruchsdinger dafür, also dass du quasi...
Oh, die sind schlimm. Das ist wirklich ganz, ganz...
Aber so ganz fieses Zeug, ne? Aber zumindest...
Künstlicher geht's nicht.
Das ist hochtoxisch, finde ich. Aber Kinder mögen das. Also meine Gott sei Dank, habe ich das noch nicht gezeigt, aber hier in Hamburg ist das heiß gehandelt. Aber auf der anderen Seite finde ich es besser, dass sie das quasi nur riechen und dass ich nicht das Wasser tatsächlich mit irgendeinem Bums versetzen muss. Also... Wie auch immer, aber ich glaube tatsächlich, dass das Wasser, also ich habe das mal probiert, weil mir das auch aufgefallen ist und habe dann das Wasser einfach in ein Glas gegossen, das war okay, aber dieses Reinriechen in diese Flasche, was ja in dem Moment dann ja passiert, das gebe ich dir recht, ist nicht so der Knaller. Wenn man durstig ist, ist es wie es ist. Ich glaube auch, dass das rein prinzipiell das okay für den Körper ist, das zu trinken. Also ja, aber Alu, das klingt jetzt so nach, ich hab so eine, diese fuseligen Red Bull Dosen so vor mir. Ist das sowas?
Da würde ich mich jetzt
verschlossen,
mit dem Schraubverschluss. Also das, von dem her ist das recht überschaubar. Ich finde schon, dass da was passiert. Ich finde es auch witzig, dass in Japan jetzt mittlerweile erdbebensichere Papierflaschen für Wein produziert werden, die eben erdbebensicher sind. Ob sowas jetzt wirklich für den sehr langlebigen Wein in Frage käme.
Weil die nicht runterfallen darf, oder
was? Ja, weil die nicht kaputt gehen, also weil die nicht irgendwie dann, weil die zerquetscht werden, dann läuft halt die Flüssigkeit raus, aber es gibt kein Glas oder es passiert nichts Schlimmeres, wenn die zerbrechen, wenn ein leichtes Erdbeben ist. Also die haben dann einen Vibrationsschutz sozusagen mit da drin, dass ein leichtes Erdbeben abgefangen wird. Was ich zum Beispiel aber interessant finde von Champagne Telmont, die ja einen der leichtesten Champagner auf den Flaschen auf den Markt gebracht haben, dass die Abstand davon genommen haben, dass die Flaschenfarbe immer gleich ist. Und die haben um die, ich glaube, 80 oder 90 verschiedene Grüntöne für ihre Flaschen zugelassen, wo sie sagen, da füllen wir unseren Champagner mit drin ab. Und dieses jetzt ist starre, wir haben genau diesen ganz krassen Grünton, der als letztlich Mark oder als Symbol für unsere Flasche steht, ist natürlich auch ein riesiger, auch industrieller und technischer Aufwand. Und wenn man da eine gewisse Kulanz mit drin hat, sieht natürlich dann auch lustig im Regal dann irgendwann aus, wenn da 4, 5 verschiedene Farbtöne mit einem Etikett drauf sind. Es passt nicht in unsere genormte Gesellschaft, aber es hilft auf der anderen Seite der Umwelt. Also sie sagen selber, dass sie dadurch unfassbar viele Ressourcen sparen.
Okay. Also ich finde das, also um in den einen Schritt zurückzugehen, rein prinzipiell finde ich es cool, dass das auf allen Ebenen gedacht wird und überlegt wird, was kann man machen, wie kann man mit den Ressourcen besser umgehen, gibt es andere Varianten, kann man irgendwas sicherer machen, kann es ein vernünftiges Mehrwegsystem geben, das finde ich alles coole Ideen. Und wo gedacht wird, also wo gehobelt wird, fallen Späne, nicht jede Idee wird sich durchsetzen, aber prinzipiell finde ich Bewegung immer gut. Aber darf ich zum Champagner was sagen? Ich habe gestern, also eine persönliche Erfahrung, da bin ich echt umgefallen. Also vielleicht bin ich zu geizig? Ich bin unsicher. Ich war gestern im Alsterhaus hier in Hamburg. Das ist ein schon relativ sowas wie das KDW. Und da gibt es natürlich oben auch so eine Gourmet-Abteilung und so. Und dann dachten wir so, wollten wir die Kinder da irgendwo unterbringen, so in der Ostervorbespaßungs so und wollte ich mit meiner Frau oben hinsetzen und einen Champagner trinken.
Ja.
Und das ist mir selten in meinem Leben passiert. Also meine Frau war auch völlig, dachte, was ist denn mit dir los? Also ich habe dich ja noch nie erlebt, dass du die Karte zurückliest und aufstehst. Da wow. Hatten 0-1, also es, du sitzt ja jetzt auch da nur an so einem völlig durchgebrandeten, wie mein englischer, amerikanischer Freund sagen würde, Five Clicket, also Stand. Drin, guckst jetzt auch nicht raus, es sitzt nicht an einem Fenster, sondern sitzt einfach da in so einem Ding. Und dann kostet das 0,1er Glas, ich glaube 19 Euro oder sowas.
Ich fand was, das... Was gab es? Also was war
Champagner.
Es?
Champagner. Ja. Also die Range ging, glaube ich, von 16 bis 19 und das waren aber alles so, ja, so ein Imperial-Eis oder ein Rosé. Also auch hier, wenn ich wieder mein Lieblingsbegriff Möd-Chanten... Herrlich. Das war mir zu viel.
Glaube ich dir, ist aber auch so ein persönliches Empfinden und ich glaube letztlich auch eine Entwicklung der Zeit. Für sowas hast du früher aber auch 12 Euro bezahlt. Also wenn du 5 Jahre zurückdenkst vor den ganzen Kram, ja, was bei 12 Euro für ein Möchenten oder wie auch immer. Also eine XY-Bude und da warst du noch nicht mal irgendwo im Alsterhaus und so weiter. Also da versteht deine Empörung gerade nicht, was natürlich wahnsinnig viel Geld ist, um Himmels Willen. Und führt vor allen Dingen dann auch so eine, wenn ich das so sagen darf, Industrieblöre, die dann irgendwo dort
serviert bekommst. Ja, eben, bekommst. Das war so ein bisschen jetzt, also mir geht es gar nicht um diese, dann eben auch für mehr als 19 Euro oder für ein 0,2er Glas dann 40 Euro oder 38. Also für sowas wirklich ganz Profanes irgendwie und auch nicht in einem Mördererlebnis so, irgendwie, dass so eine tolle Aussicht und ein super Service, sondern stehen zwei Mädels, die da eben stehen müssen, mit der Flasche gucken immer rum, gießen allen so lose ein, mehr oder minder fingerfertig und dann hast du da irgendwie 4 Gläschen getrunken und bis 60 Euro los.
Also da wäre ich nicht geschockt gewesen und verstehe deine Empörung nicht, aber du wirst deine persönlichen Beweggründe haben. Also daher, das wäre jetzt für mich auch im Zuge der zeitlichen Entwicklung und auch der Intensivierung der Preise im Restaurant und so weiter normal gewesen. Aber was mich jetzt total überrascht hat, was ich total spannend fand, das Nobelkaufhaus Harrods wird am 15. April, das kannst du dir schon mal notieren, das war, glaube ich, auch der Tag von vor 3 Jahren, als wir unsere erste Aufzeichnung hatten, glaube ich. Daher, ich weiß nicht, warum es da Verbindungen gibt, aber es wird der erste alkoholfreie Premium-Perlwein, ein 2022er Bio-Chardonnay, La Blume, La Cuvée, auf den Markt kommt. Schätz mal einen Preis. Bist du so ein Schätzmaus? Bist du ja echt immer...
Ja, ja. Ich würde sagen, also ein Champagner, der den Namen aber so nicht tragen darf wahrscheinlich, ne?
Genau. Deshalb
nur Schaumwein.
Daher Perlwein.
Daher Perlwein, aber quasi auf der Champagnerbasis im Sinne von Chardonnay. Mhm. Wird da im Harrods vermarktet? Gibt es die Premiere? Nein, dann wird dir schon 300 Euro die Flasche kosten.
Nee, 127. Also ich fand das schon viel. Also 300 wird bestimmt auch kommen. Aber ich fand 127
Euro. All about Marketing. Also das ist ja, geht ja immer nur drauf. Ich habe neulich wieder, also auch gestern, da kostet halt ein Basecap, ein ganz normales Basecap. Das, also keine Ahnung, irgendein kleines Kind in Portugal zusammen genäht hat.
Und nur Quatsch.
Weil da natürlich unter Beachtung aller gesetzlichen Richtlinien.
Natürlich. Kleines Kind.
ist auch egal. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Auf jeden Fall kostet dann, also einfach so ein scheiß Basecap, wo irgendein Brand draufsteht. Was weiß ich, Chanel, Celine, anyway. Kostet 320 Euro.
Wow.
Also ein simples, also ich sag's nochmal so, eine Mütze. Ja, eine Mütze, die vor Sonne schützen soll. Und wo ganz klar ist, also jedem klar sein muss, dass es das ohne Ding kostet, das Basecap eben 20 Euro. Und nur weil wahnsinnig groß, was ich eigentlich auch wahnsinnig geschmacklos finde, wahnsinnig groß das Brand oben drauf steht, kostet das Ding dann 300 Euro mehr. Also das wird ja gekauft. Und deshalb, glaube ich, geht's ja um diese Identifizierung, das ist ja alles Marketing, ist ja Brandbuilding, hat ja alles super funktioniert für die Marke. Deshalb ist, glaube ich, dieser Preis von 127 Euro wird ja auch nicht, oder bei einem Champagner, wahnsinnig hohes Marketingbudget rein.
Ja, ich habe es jetzt
gerade bei den Brands.
Gar nicht mit dem, gerade ich jetzt, weil ich ja in der Branche bin, sehe das natürlich begründet auf der einen Seite. Also ich sage, es ist bestimmt ein toller Aufwand, wenn du guckst, wer dahinter steht und wie die Idee gelaufen ist. Also dass man sehr, sehr viele auch geschmackliche Beeinflussungen aus der Cognac-Welt, also wie ein Cognac schmeckt. Man hat das Gefühl, man trinkt dann halt einen sehr reifen Schaumwein, sehr geschmackvollen Schaumwein. Finde ich das sehr, sehr interessant und sehr spannend. Es war nicht der Schock über den Preis, sondern es war einfach dafür, dass es sich mittlerweile so wunderbar entwickelt hat, dass eventuell, wir wissen es ja noch nicht, die Premiere ist am 15. April, Menschen dazu bereit sind, für einen alkoholfreien Wein, einen alkoholfreien Perlwein, 127 Euro auszugeben. Und das finde ich eigentlich cool, weil das ist ja letztlich das Tor dahin, dass man qualitativere und bessere, auch alkoholfreie Produkte produzieren kann. Und wenn das so ein Opener ist, dann hey, warum nicht? Und also es war, vielleicht klang ich schockierter wegen deiner Champagner-Nummer, als ich eigentlich wollte, sondern ich fand das eigentlich sehr wohlwollend, sehr gut und bitte mehr davon. Nicht, dass irgend sowas teuer sein muss, sondern weil dafür die Möglichkeit für Handwerk eröffnet wird. Ja. Aber wo eröffnet wird, ich habe dieses Jahr jetzt meine...
Apropos, also Überleitung finde ich ja mal.
Genau, toll. Wahnsinn, da bin ich ein großer Freund von. Ich habe endlich darauf gewartet, dass ich damit reinkrätschen kann. Meine Außensaison eröffnet am Freitagabend mit meiner Schwester draußen in der Feuerschale gesessen und Rotweinchen getrunken. An der Feuerschale im Garten. Und Rotweinchen getrunken. Und ich hatte lange drüber nachgedacht, was für einen Wein trinkt man dort. Und da kam mir der Gedanke an eine Weinregion, die ich dir unbedingt richtig innig und intensiv nahelegen möchte.
Na, jetzt kommt's. Ich bin gespannt.
Wir trinken viel zu wenig Rhoneweine. Ich finde das so immens wichtig. Also ich bitte dich bitte, für dieses Jahr nimm dir vor, trink mehr Rhoneweine. Es gibt so schöne Entdeckungen. Das war eben auch die Wahl an diesem Abend. Also wir haben uns für einen relativ einfachen Côte d'Iron entschieden und zwar absolut perfekt.
Okay.
Ich erinnere mich auch.
Also du hast recht. Man hat so ein, also auch von dir habe ich schon coole Weine gehabt, aber ja, nee, ich überlege. Ja, du hast recht.
Und ich würde.
Das ist auch ein schönes, hervorragendes Ziel.
Also neben dessen, dass man natürlich immer sagen kann, wir sind jetzt gerade, weil wir vorhin die Preisdiskussion hatten, gelegentlich auch so die Schnäppchenjäger, der ein oder andere sagt, okay, jetzt für die Sommerparty, wo kriege ich da einen einigermaßen entspannten Rotwein her? Wirst du in der Rhone fündig, aufgrund eben auch der Größe des Gebietes? Das ist ein Gebiet, was 80.000 Hektar hat. Also Deutschland hat Aktuell, ich glaube, 119.000 oder sonstiges. Also fast so groß wie die Anbaufläche von Deutschland. Da gibt es schon die ein oder andere Pulle, was natürlich nicht alle, immer alles toll ist, aber was teilweise ganz, ganz spannend ist. Durchaus. Okay, dann, ja.
Aber dann stell mir doch mal so eine rohen Kiste zusammen.
Also ich würde in diesem Gebiet...
Was packt man denn da rein? Was sind denn da die großen Klassiker?
Also zum einen gibt es dort richtig, richtig, richtig namhafte Weine. Da ist eine grundsätzliche Unterscheidung, was man denn möchte. Und egal, ob jetzt natürlich weiß, rosé, rot. Erstmal möchte ich einen Wein aus dem nördlichen oder aus dem südlichen Rhonetal. Die sind ja beide in einem Gebiet zusammengefasst, aber wenn du dir schon vorstellst, das ist eine Gebietslänge, die natürlich aufgrund dieses 800 Kilometer langen Flusses herrührt, von 200 Kilometer, also du hast 200 Kilometer Weinbaugebiet. Und da hast du natürlich teilweise ganz gravierende Unterscheidungen. Und wenn du jetzt den etwas, ich sag mal, elitäreren oder den etwas besondereren Teil dieses Rhonetals, den Norden nimmst, da hast du schon so ganz große Namen wie, du hattest von mir, glaube ich, auch schon mal ein Contrieu.
Contreau meinst du?
Ja, Contreau, nee, das war was anderes. Also im Entfernten schmeckt das auch so ähnlich. Na, witziger, nee, der war nicht Pflicht, der war billig. Aber vielleicht ist das so deine Tagesform heute. und ich finde...
Niveau ist keine Faltencreme, ja.
Genau, es hängt ganz viel mit diesem Flüsschen zusammen, also mit diesem eigentlich, ist ja so einer der bedeutendsten Flüsse, die es in Frankreich gibt, der in der Schweiz, in der westlichen Schweiz entspringt und dann irgendwann gen Süden fließt, aber der hat diese ganz krasse Biegung unterhalb von Lyon. Und also Contrieu heißt übersetzt die Biegung. Da umfließt der mehr oder weniger so eine Biegung. Und dort ist das Contrieu situiert. Ja, es ist jetzt ein bisschen umständlich formuliert. Ich habe versucht, wie ich es formulieren kann, damit auch du es verstehst.
Die Biegung.
Also der das ist witzigerweise ein reines Weißweingebiet. Bis zu dieser Biegung, das fand ich auch sehr spannend, fließt der 100... Bis zur Kurve 150 Kilometer parallel zur Loire. Also ich hätte die jetzt so rein aus dem Gefühl heraus die Loire niemals mit der Rhone gleichgesetzt. Und die beiden Flüsse sind teilweise nur 50 Kilometer auseinander, was ich total spektakulär fand. Aber nichtsdestotrotz hast du dort eins der außergewöhnlichsten Weißweingebiete, die es in Europa, wenn nicht sogar in der Welt gibt. Und dort wird eine Rebsorte angebaut, die du mittlerweile auch sehr wertschätzt. Das ist Viognier.
Ich schätze, das hat mich aus meinen Träumen gerissen. Ich hab mich jetzt gerade so an Loire und Rhone entlang wandeln sehen und so. Und bereue es, dass ich so lange nicht in Frankreich war.
Das ist in der Tat so. Solltest du unbedingt mal wieder machen? Warst du schon mal im Rhonetal oder noch nicht?
Nee.
Ah, schade.
Ist mir, also meine Frankreich-Besuche haben sich tatsächlich eher so auf die Provence konzentriert. Luberon und sowas, aber... Ja, nee, also du hast mich jetzt aus meinen Träumen gerissen und mit der Rebsorte, die weiß ich sehr zu schätzen. Warum weiß ich denn die so zu schätzen?
Weil die eigentlich fast alles kann, ähnlich wie Chardonnay, also einen sehr expressiven, sehr opulenten, sehr fetten Stil, als eben auch sowas Filigranes, Nuanciertes oder eben sowas Strukturiertes wie dort im Contrieu. Das Interessante finde ich bei diesem Weinbaugebiet, es ist eigentlich relativ klein, es hat nur 100 Hektar. Also 100 Hektar ist ja eigentlich, so viel habt ihr, glaube ich, in Hamburg so mittlerweile fast oder perspektivisch oder auf Sylt. Übertrieben formuliert, Fall, ja. Also minimalistisch, und wenn man sich große Weinkarten in der Welt anguckt,
überall. Entschuldige, wenn ich das sagen, dann von, apropos Marketing. Ne? Also hier gibt es ja auch so diverse, in den Supermärkten stehen ja diese Hamburger Weine.
Und, echt? Die gibt es richtig zu kaufen bei euch?
Die gibt es zu kaufen. Also Hamburg ist natürlich die Stadt der Agenturen und der Marketing-Experten und Designer, ja. Und hast du nicht gesehen. Und das ist auch alles schick gemacht, ja, sieht alles hübsch aus, aber ich, es hat sicherlich so eine, also das ist, ich glaube, dass das eher so, also wirklich rein auf diese Marketing-Ding funktioniert und dass das halt so ein Mitbringsel-Ding ist. Ach guck mal, Mensch, hier bringst du einen Wein aus Hamburg, das ist ja was, kennt man nicht, ist ungewöhnlich, guck mal hier, stellst du hin. Man nickt freundlich und stellt's weg.
Was kostet der Kram dann?
Das kann ich gar nicht so richtig sagen. Habe ich noch nie gekauft. Ich sehe das immer im Regal stehen, in der zweiten Reihe. Also dann muss das so bei zwischen 10 und 15 Euro sein, aber ich möchte ich jetzt, okay. möchte da auch nicht, möchte mich mit keinem anlegen, aber irgendwie sowas.
Hast du aber mittlerweile schon gemacht, weil du es als Plörre bezeichnet hast, aber das können wir ja zusammen mal in einem kleinen, in einer Gegenverkostung. Ich bringe ordentlichen Wein mit und du kommst mit dem Hamburger.
Also, man nicht gegen meine
also vielleicht ist es dann sogar, ja nein, überhaupt nicht, vielleicht ist es dann sogar ein Cordrieu, den ich mitbringe, weil die Weine aufgrund des Granitgesteins sind schon sehr, sehr, sehr außergewöhnlich, weil die sowas ganz Klares und Steiniges haben und unfassbar gut reifen können. Vielleicht nicht in Aluflaschen, aber so im Allgemeinen. Die haben witzigerweise auch diese ganz eigene Flasche, die Flutkontrolle, die so eine ganz leicht bräunliche, gelbliche Farbe hat. Also das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Toll, wenn du mal runterfahren solltest, sind die Weinberge. Wir schreiben uns ja immer so ein bisschen auf die Fahnen, dass wir hier mit dem Bremer Kalmund einen der steilsten Weinberge in Europa haben. Und das stimmt, aber es ist nur einer der steilsten. Die anderen sind wahrscheinlich dort irgendwo im Rhonetal vergraben. Und du hast da teilweise Hangneigung von 65 Grad, was total krass ist, finde ich.
Okay.
Was ich aber wiederum total spannend finde, wenn wir dort schon in der Ecke sind und einen Wein, den ich selber probieren möchte, den ich auch noch nicht probiert habe, im nördlichen Rhonetal, ist Château Crillet.
Okay.
Das ist ein Weinbaugebiet, also eine Appellation, die 3,5 Hektar groß ist. Also da wurde das Weinbaugebiet für ein Weingut geschaffen. Das finde ich total spannend. Gibt's, also es ist im Prinzip mehr oder weniger so eine Enklave des Contrieux. 180 Jahre lang war es im Alleinbesitz, dann wurde es dann irgendwann vor einigen Jahren verkauft und gilt als einer der außergewöhnlichsten, großartigsten Weine dieser Weinwelt und finde ich total spannend. Also es ist relativ hoch situiert, 250 Meter über Seehöhe, hat auch Granitböden mit einem relativ starken Sandton gemischt, darum sind die Weine teilweise wesentlich kraftvoller als so ein typischer Contrieu. Und in der Regel wird Viognier angebaut, der 18 bis 24 Monate im Holz ist. Also eigentlich alles, was so einen relativ potenten Wein auszeichnet. Das leider bedauerliche daran ist, dass es um die 10.000 Flaschen nur jedes Jahr gibt. Also daher sollten wir uns ranhalten.
Okay.
Château Crillet, hast du schon mal getrunken?
Nee. Also nicht wissentlich.
Ah, schade.
Also nee. Kann ich, glaube ich, klar sagen.
Willst du einen bekannteren oder unbekannteren weiter, den man unbedingt getrunken haben muss?
Ein Klassiker noch.
Nur einen? Also wenn nur einen, ach, das ist aber schade, da muss ich mich ganz schön... Das ist aber wirklich schade, weil gerade im nördlichen Rhonetal ist es so spannend, weil du Ermitage kennst du sicher. Ja. Ermitage, also so der für viele so der Ursprung nicht nur des Weinbaus im Allgemeinen in Frankreich, weil teilweise die Griechen schon 600 vor Christus dort Weine angebaut haben, dann später die Kelten und die Römer das weitergeführt haben, aber auch für diesen kultivierten Weinbau. Also das Rhonetal gilt ja mehr oder weniger als Blaupause für das gesamte Appellationssystem in Frankreich. Und viele der Grundlagen wurden hier unter anderem gelegt. Also dass man verschiedene Gradationen hat, vom Gutswein hin zum Ortswein, hin zum Grüwein, das dann unterteilen kann, dass man eben auch ganz klare Definitionen auch für den Ertrag und so weiter hat. Und viele Dinge davon wurden eben in diesem Ermitage. Also man hat bereits vor 2000 Jahren dort schon nachweislich Wein richtig aktiv und qualitativ angebaut, wo ich es total schade finde, dass es da eigentlich so wenig Aufzeichnungen gibt, weil ich glaube, gerade Winzer in der heutigen Zeit könnten unfassbar viel davon lernen. Aber der Ermitage gilt so als die Geburtsstätte mehr oder weniger des Syrah. Es gab mal einen, wo aber keiner weiß, ob das jetzt ein Krieger war oder ob es ein Kreuzfahrer war, aber er war auf alle Fälle, der um 1270 sich dort als Eremit niedergelassen hat.
Mit dem ganzen Wein.
Der
Bruderansatz.
Der Kollege de Sterenberg, Kasparus de Sterenberg, und dort eigentlich nur Weinbau betrieben hat und als Eremit gelebt hat und Syrah angebaut hat. Und damit den Grundstein, das Fundament letztlich für Syrah gelegt hat und gezeigt hat, also was man Großartiges aus dieser Rebsorte erzeugen kann. Die Kapelle ist dort immer noch zu finden. Am Fuß des Ermitage gibt es einen sehr, sehr, sehr hübschen Ort, Tarn-l'Ermitage, den ich durchaus empfehlen kann. Und der Ermitage selber ist relativ klein, es sind 140 Hektar. Aber da wiederum finde ich ganz, ganz spannend, dass man dort, und das ist in Frankreich manchmal so ein kleines Problem, ähnlich wie du es teilweise im Burgund hast, zum Beispiel mit dem berühmten Claude Vigeau, dass es zwar ein Berg ist.
Wenn du Französisch sprichst, es hat so geprägelt in meinen Bauchnabel, wenn du das sagst.
dass man zwar einen Weinberg hat, der ganz, ganz als Grand Cru klassifiziert ist, aber es ganz krass darauf ankommt, wo die einzelnen Lagen sind und so eben auch im Hermitage. Also du hast auf der einen Seite, im westlichen Teil hast du Granit- und Lehmböden, die eine ganz eigene Stilistik bestimmter Weine hervorbringen. Im östlichen Teil hast du Sand- und Kalkstein, also du kriegst dort total andere Weine und im oberen Teil hast du Lös. Und du, also daher ist Hermitage nicht gleich Hermitage, einer der teuersten Weine, der La Chapelle von Jaboulet aus dem Jahre 61 ist einer der teuersten Weine der Welt. Ich glaube, der wurde mal für 20.000 Euro die Flasche versteigert. Mittlerweile gibt es auch teurere. Aber ja, also wenn man sich überlegt, nur Syrah und im weißen Bereich 15% Marsanne und Roussanne, die dort angebaut werden, die auch witzigerweise in den Wein hineingeblendet werden, um zum einen die Farbintensität zu untermalen und zum anderen den Wein vielschichtiger zu machen, finde ich das total spannend. Also wir haben viel zu selten Hermitage in unserem Leben getrunken. Wahrscheinlich, weil es zu wenig gibt bei 160 Hektar.
Das sollten wir irgendwie noch dann doch nachholen. Bin ich danach pleite, wenn ich dann mit dir eine Kiste Hermitage gesoffen habe?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Du als Hamburger Junge, ihr habt ja sowieso ein anderes Preisgefüge, wobei, wenn du schon beim Glas Champagner für 16 Euro zuckst, dann sollten wir vielleicht nicht zum Hermitage, der so ab 40 Euro losgeht und dann im 3- bis 4-stelligen Bereich dann irgendwo endet, je nach Produzent oder je nach auch Lage, die es dort gibt. Oft verschneidet man verschiedene Einzellagen, aber teilweise gibt es auch Lagenreihenausbau. Dann sollten wir uns vielleicht in das 10-mal so große Gebiet, was das Ganze umgibt, ein großer Hermitage orientieren. Ein großer Hermitage, auch Syrah als Rebsorte, wenn du einen Rotwein nimmst, wirkt immer so als ein bisschen filigraner, als ein bisschen verspielter, ein bisschen nuancierter, ein bisschen trinkfreudiger und vor allen Dingen ein bisschen günstiger, was dir dann wahrscheinlich zu Pass kommt. Und du kriegst einen guten Grand Hermitage ab 15 Euro.
Ein bisschen mehr ist schon okay, aber
kann man auch, also man kriegt natürlich ein etwas besseres Produkt oder was mit Reife, auch um die 30 bis 50 bis 70 Euro. Aber lass mich vielleicht neben Cornas noch zwei Gebiete erwähnen, die ich ganz, ganz wichtig finde.
Okay, ja, wir sind jetzt ja schon bei 42 Minuten. Ich weiß, ich bin ein großer Fan der 30-minütigen Ausgaben.
Aber die beiden noch, dann können wir vielleicht in der nächsten Folge, kann ich dich mit dem Süden vertraut machen. Und dann die Geschichte und dann
okay, also
dann
ist es heute Rhône Part 1.
Rhône Part 1, genau, dann teilen wir uns mal, also sozusagen folgenmäßig. Und dann weiß der ein oder andere. Das ist
ein großes Ding, ein Cliffhanger, den wir da machen. Also,
da machen sehr wir schön, jetzt das kennst du ja aus deiner.
Na ja, jetzt machen wir neugierig.
Also, aber dann jetzt ich würde auf alle Fälle erwähnen, wie gesagt, Cornas und Saint-Péray, der nach dem sehr heiligen Petrus erwähnt wurde, auf die wir aber nicht weiter eingehen. Sehr wichtig ist auf alle Fälle dieses 50 Kilometer lange Gebiet gegenüber von Hermitage namens Saint-Joseph, was immer so ein bisschen als der kleinere oder das Abbild eines Hermitage gilt. Das Interessante bei dieser 900 Hektar großen Region, die sich in 26 Gemeinden teilt, dass du niemals einen typischen Saint-Joseph hast. 50 Kilometer von oben nach unten. Also da gibt es natürlich verschiedene Klimates, da gibt es verschiedene Bodentypizitäten, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Grundcharakteristiken der Weine. Aber es ist immer wieder eine Entdeckung. Und das Tolle ist dabei, ich habe einen Grundtenor da drin. Ich habe einen Grundton, ich habe einen Grundgeschmack und einen Saint-Joseph werde ich immer wieder erkennen. Aber er ist bei Weitem nicht so unfassbar unvergleichlich und authentisch wie eben ein Côte-Rôti. Die gebrannten Berge, die ihnen mittlerweile zum Verhängnis werden können, also in Zeiten, als das Klima noch nicht so exponiert war, hat man natürlich kraftvolle und strukturierte und intensive Weine gesucht. Und da war Côte-Rôti natürlich etwas mit dieser extrem perfekten Süd-, Südost- beziehungsweise teilweise Südwestausrichtung prädestiniert. Es sind mit die steilsten, sind mit die exponiertesten Weinberge, die es in Europa gibt. Ein kleines Gebiet, 300 Hektar Rebfläche, nur Rotwein, nur Syrah. Rotwein und ein Teil Viognier kann angebaut werden und darf mit reingeblendet werden, um dem Wein wieder eine gewisse Filigranität und eine ganz eigene Definiertheit zu geben. Und zwar 20% Viognier darf man mit reinblenden. Und das wird nicht nur zusammen küvitiert mit dem fertigen Wein, sondern die werden zusammen, möglichst zusammen gelesen, zusammen vergärt und zusammen verarbeitet. Und das ist für mich so einer der charakteristischsten Weine. Aufgrund der Kleingliedrigkeit des Gebietes mit 300 Hektar hast du halt den riesengroßen Nachteil, dass die Weine preislich ein bisschen exponierter sind. Das heißt, es geht los mit vielleicht 40, 50, 60 Euro. Und endet dann teilweise in den Grüß, unter anderem vom Gigal wie Lamondon, La Turque etc., die dann so um die 200, 300, 400, wenn sie mal wieder 100 Punkte bekommen haben, dann teilweise im vierstelligen Bereich enden, aber eine gewisse Einzigartigkeit sind. Schuld daran ist der Kollege Parker, der in den 80er Jahren die Rhone und das eben erstmals mit dem Côte Rôti entdeckt hat und die Weinwelt wieder darauf aufmerksam gemacht hat, auf diese Besonderheit dieser außergewöhnlichen Weine. Die Rhone als Entree des Nordens sozusagen, des Rhonetals, als Übergang aus dem Burgund, aus dem Beaujolais ins Rhonetal. Ja, wäre damit das Finale heute. Du hast so viel gelabert am Anfang. Schade.
Ich weiß, heißt denn hier gelabert? Da haben wir uns unterhalten, haben wir uns da. Also das war Rhone Part 1 und wir empfehlen quasi jetzt im Anschluss die Rezeption von Rhone Part 2. Insofern verabschieden wir uns erstmal. Kurze Pause für Toilettengänge oder Weinnachschub und wir sagen Tschüss.
Bis gleich.